Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Thank You for Riding Podcast, powered by Deuter. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in der Off-Season. Das heißt aber, wenn die Off-Season anfängt, hat man meistens gerade die Rampage in den Knochen. Man selber nicht, ich selber erst recht nicht, aber mein heutiger Gast. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir endlich mal wieder einen Österreicher, den ersten Österreicher bei der Rampage. Aber soll er mal selber sagen, wer er ist.
Ja, hallo, ich bin der Clemens Kautela und es freut mich natürlich sehr, in dem Podcast zu sein. Ich höre mir selber sehr gerne Podcasts an und habe auch einige von deinen schon gehört. Ich finde es einfach cool und lässig. Wäre natürlich sehr, sehr gerne persönlich zu dir kommen, aber das ist natürlich nicht immer alles möglich. Aber du hast mir versichert, auch so geht es wunderbar und bis jetzt da haben wir eh schon ein bisschen gelacht und freuen mich, dass wir jetzt starten.
Ja, ich glaube auch, wir geben jetzt einfach mal unser Bestes und schauen, wie wir das hinkriegen. Vielleicht, bevor wir direkt mit der Rampage einsteigen, lass uns mal ganz kurz so ein kurzes Streiflicht durch dein Leben machen. Wie ist es denn losgegangen mit dem Mountainbiken? Weil ich meine, du kommst ja wirklich von einem ganz kleinen Ort in Österreich. Da gibt es ja nicht sofort 20 Meter Sprünge.
Ja, hey, das ist lustig, dass du das fragst. Gestern erst, wo ich laufen war, war ich so auf einer leichten Erhebung und habe ein Video gemacht und das habe ich nicht einmal gepostet, das zweite, weil da habe ich dann ein Video gemacht, schau, so schaut es bei mir in Unterstinkenbrunn aus und das schaut nämlich nicht nach Freeriding aus und witzigerweise der Standard und eine andere Zeitung haben so berichtet, von Unterstinkenbrunn zur Rampage, also das alleine ist ja schon ein Wahnsinn, weil wenn man sich eine Luftbildaufnahme vom Weinviertel anschaut, denkt man sich, ist nicht möglich. Und ich habe es mir früher auch nicht gedacht, dass es möglich ist. Aber zum Mountainbiken bin ich gekommen, weil mein Dad hat Knieprobleme bekommen beim Tennisspielen. Also dachte, okay, na Mountainbiken schaut leimend aus. Hat damit begonnen, hat mich dann mitgenommen. Und ich habe aber immer schon Bescheid gewusst über Motocross. Also meine Familie ist auch sehr starke Motocross-Einfluss. Also mein Großvater, also von dem der Bruder, der war in den 1950er Jahren Motocross-Staatsmeister. Und da gibt es auch einen Laden, also ein Geschäft, ein Motocross-Händler nach wie vor. Es ist mein Großonkel in weiterer Folge. Und der verkauft KTMs und der ist weit bekannt, weil der war ein Fahrwerksguru. Und von dem her war das, hat das mich das schon als kleiner Junge schon begleitet, dass die Kautelas ein bisschen anders sind. Und ich halt immer schon so in die Richtung Sprünge gezogen wurde. Ja. Und wir haben es halt so gemacht, dass wir ein paar Ziegelsteine und ein Holzbretter und dann, wer kann über halt mehr Freunde drüber springen. Und ich kann mich ganz gut erinnern, da war ich 11, glaube ich. Und da haben wir das wieder mal von Sonntagnachmittag einmal so, wer springt weiter, gell? Und dann war es jetzt so, wir waren im Hof, im Innenhof. Und irgendwo beim Auslauf ist er noch einmal so das Tor gewesen, gell? Und dann haben wir gedacht, so, jetzt springe ich am weitesten Fohle. Was auch funktioniert hat, aber der Bremsweg war nicht mehr ausreichend.
Das Tor!
Und das Tor war da noch, ja. Und ich bin in das Tor reingekracht, hey, da habe ich 2 Tage Kopf weg gehabt, das weiß ich noch, weil Helmer war keinen aufgehabt.
Okay, ich sehe schon, das Stürzen zieht sich schon länger durch.
Ja, naja. Und witzigerweise, was ich noch dazu sagen möchte, also das war so der Beginn dann, wo mich mein Vater eben zum Mountainbiken mitgenommen hat. Dann ist er gleich mal heimgekommen mit einem Video und das war Cranked Free, Ride Against the Machine auf VHS-Kassette. Ja. Und das Video habe ich mir reingezogen und ich habe es nicht gepackt. Ich habe mir gedacht, Alter, wie geil ist denn in Kanada, in Amerika, da ist es so viel geiler als bei uns. Da fahren die mit Pickups um und um und springen am Berg und springen vor die Hausdächer, aber ich mir dachte, bei uns am Dach kann man nicht runterspringen, das ist steil oder weiß ich nicht, was es geht nicht. Und ich habe immer schon gewusst, dort ist irgendwie alles cooler. Und dann, das nächste einschneidende Erlebnis war das, kurz darauf war irgendwo so ein Mountainbike-Marathon, wo mein Vater mitgefahren ist und ich war halt auch mit. Und dann sind wir drauf gekommen, hey, da gibt es ja ein Kinderrennen, da fahre ich mit. So, dann hat mein Vater so, naja, weißt du, wenn du da unter die ersten 3 kommst, kriegst du ein nächstes Rall. Und ich habe ja irgend so ein Jason gehabt, also so ein Typhoon Spider oder so, also irgendwas wirkliches, kein Mountainbike.
Es fuhr halt.
Aber ich habe diese Motivation gehabt.
Ja.
Unter den ersten drei, ich habe, während er das ausgesprochen hat, habe ich schon gewusst, bin ich gedanklich schon vor dem Fully gestanden, im Radgeschäft, im Lokalen, in der Auslage. Ich bin da schon gedanklich davor gestanden, ja. Das heißt, bei diesem Cross-Country-Rennen, auf das ich überhaupt nicht vorbereitet war, habe ich so hineingetreten, dass der Schaum aus meinem Mund rausgekommen ist. Und sogar auf das kann ich mich noch erinnern. Ja. Und dann war ich zwischenzeitlich Zweiter und habe mir schon gedacht, ja. Und dann war aber irgend so ein Mädel, das war schon Pro oder Halbpro und die hat mich noch überholt. Dann war ich Dritter, noch ein Mädel habe ich überholt, dann war ich Vierter. Aber dann war ich in meiner in meiner Klasse bei den Burschen war ich trotzdem Zweiter. Und witzigerweise, damals waren Mädels auch gut, habe ich dann gewusst, ich kriege das Rad und so hat es angefangen.
Ja, Wahnsinn. Also wirklich von der Gier und vom Vater motiviert, angespornt, in die Pedale getreten wie ein Bekloppter und zweiter Platz und das Fully aus dem Schaufenster raus.
Ja, genau. Also er hat das dann eingehalten. Wir sind in der Woche drauf, nach der Schule am Montag, nach dem Gymnasium, sind wir zum Radlgeschäft hin und ich habe gesagt, und das ist es, genau das da. Und dann hat er schön blasen, weil das war damals irgendein Scott Fully mit sogar einer Scheibenbremse drauf. Es war nicht schlecht, aber es war halt eher so ein Cross-Country-lastiges Bike, das noch eh dauernd hin war, aber es ist wieder was anderes. Aber so hat es angefangen.
So hat es angefangen. Und wie es dann wurden die Wege irgendwann größer und weiter, dann wurde Österreich erkundet.
Naja, so gleich, so nicht, weil ich war da halt erst 12 oder 13 und dann war es so, dass wir eine befreundete Familie in der Pizzeria getroffen haben und die haben so einen Gutshof gehabt, das ist bei uns recht üblich in der Gegend, es gibt die kleinen Ortschaften und dazwischen am Land gibt es so diese Bauernhöfe, diese landwirtschaftlichen Höfe, die was recht viel Grund haben und die haben dann so Felder und so weiter und die haben dann einen Platz gehabt und der hat damals schon Dirtjumps gehabt und eine Motocross-Strecken auf dem Gutshof.
Ah, okay.
Und dann hat man so, naja, kommst du mal vorbei? Und ich so, boah, Alter, was der vorbeikommen, der hat im Hof drinnen Dirtjumps gehabt und das war Wahnsinn. Das war 2003 und das war im Frühjahr und dann haben wir uns ausgemacht in die Sommerferien, weil der Gutshof war nur 7 Kilometer oder 8 Kilometer weit weg von mir, komme ich jeden Tag vorbei. Und ich war 2 Monate lang, in Österreich haben wir 2 Monate Sommerferien, 9 Wochen, ich war jeden Tag bei meinem Freund draußen und bin da selber mit dem Radl rausgefahren in der Früh und am Abend wieder heim.
Und da heißt es dann immer, Landleben wäre nicht so... Ja, das klingt anders, oder? Das klingt doch super, also zumindest nach einem spitzen Trainingscompound.
Nein, das war mega cool, weil wir waren da allein nicht draußen mit der Urgroßmutter und wir machen keine, was wir wollen haben. Das war ganz super. Und dann war es so, dass mein Vater zu der Zeit ein Sägewerk gehabt und dann haben wir auch einen Platz gehabt. Und ich gesagt, ja, Papa, wir brauchen einen Startrampen und wir brauchen einen Erdhügel. Oh, naja, wenn du sagst, das brauchen wir, dann machen wir das. Und dann habe ich quasi mit den Sprüngen in meinem Backyard begonnen.
Okay.
Die man teilweise mache, Leute kennen das. Und die Basis von dem Startturm, den ich jetzt habe, ist nach wie vor die gleiche seit 2003 oder 2004. Ich glaube, das haben wir dann im Jahr drauf gemacht.
Okay, aber dann sieht man ja tatsächlich schon mal auch wirklich den Einfluss vom Papa, oder? Weil letzten Endes, du baust mittlerweile ja auch Rampen, Erd wie Holz, klingt alles schon so ein bisschen nach dem Papa, klingt aber auch schon nach dem Nachbarsjungen, also du hast es dir nicht gestohlen.
Ja, nein, das stimmt schon, ja. Also die Möglichkeit, die ich gehabt habe, weil eben mein Vater da Sägewerk gehabt hat, war jetzt schon eine andere Ausgangslage als bei anderen, sage ich mal, weil wir haben gehabt Stapler, wir haben gehabt einen Radlader, Holz war sowieso in Unmengen da, also das war überhaupt gar kein Thema. Und mein Dad war jetzt so ein Unterstützer, der hat gesagt, okay, naja, wenn wir es haben, dann können wir es ja verwenden. Und von dem her war das nie ein Problem. Und da, auch wenn ich wieder eine neue verrückte Idee gehabt habe, Papa, 2 Jahre später, die Startrampen, wir brauchen 1,5 Meter Hecher mindestens. Ja, hol mir eh schon gedacht.
Dann stocken wir eben auf.
Genau.
Wann wurde es Professionell oder professioneller?
Witzigerweise habe ich natürlich vom Beginn an, früher war es so, einmal im Jahr sind die Videos rausgekommen, New World Disorder im Herbst cranked, das haben wir sie vorbestellt, reingezogen, das Freeride Magazin uns auch schon gegeben. Und da war natürlich der Traum, war klar, der war Big Mountain Freeriding. Ja. Also das war für mich, war das klar, eigentlich Utah Rampage. Ja. Aber dann habe ich immer, also ich habe mir das angeschaut, voller Motivation. Dann habe ich mir gedacht, okay, Rucksack, Schaufel, jetzt packe ich mir alles, fahr zur nächsten. In Österreich heißt das auch Gstetten, ja. Das ist halt so ein, also wenn da so ein Feld ist und dann geht es steil hinunter und dann ist wieder ein Feld. Also das steile Stück ist ein Gstetten, ja.
Ah, okay, ja.
Und dann habe ich mir gedacht, und da schaufel ich mir jetzt dann Drawbeine. Und dann bin ich hingekommen und habe mir gedacht, okay, nein, das ist halt wirklich nicht Utah, das geht nicht. Und dann bin ich draufgekommen, okay, was geht bei uns, ist Dirtjumpen. Fürs Dirtjumpen brauchst du keinen Berg. Du brauchst nur Erde und einen Anlauf. Und dann haben wir gemeinsam Dirtjumps gebaut. Und dann habe ich einfach Gas gegeben, habe versucht, No-Foot, No-Foot kennen, No-Hand zu lernen, 360, Tailwhip. Dann habe ich erfahren, so mit 15, 16 in dem, da gibt es ein Foam Pit wo in Wien. Ja. Da habe ich versucht, das herauszufinden, mit dem Zug hinfahren, zweieinhalb Stunden. Dann habe ich einen Tag gehabt, habe ich Backflip versucht. Ja. Habe ich vier Versuche gehabt, beim vierten habe ich so einigermaßen herumgedreht. Dann bin ich wieder heimgefahren, habe gewusst, ja, das nächste Monat komme ich dort nicht mehr hin, es geht einfach nicht, Schule und Co. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich probiere es einfach auf Erde, ist ja wurscht. Und dann habe ich quasi nach vier Versuchen in Foam Pit mir selber den Backflip auf Erde gelernt. Und ich bin da aufgestürzt, weil ich habe nicht gewusst, da muss man schneller sein. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das geht. Ich habe das viermal gemacht und dann habe ich es versucht. Und dann habe ich so lange, bis es keiner hat.
Ja, und es war vielleicht sogar wahrscheinlich noch einen Ticken vor YouTube How-To, oder? Sondern du hast einfach selber gemacht.
Ja, das war, da hat es ein YouTube How-To sowieso nicht gegeben. Also ich habe einfach mir dann einen DVD-Player gekauft, ja, bei dem ich so Bild für Bild weiterdrücken kann. Und dann habe ich versucht, auf New World Disorder irgendwie herauszufinden, wie macht der das? Was das so, wie das gemacht?
Okay, wirklich die Bewegungsabfolge vom kriselnden Standbild VHS oder DVD-Bild abzuziehen, ja. Das okay, Kopf in Nacken, Schulter vor und reißen.
Ja, na wirklich, das war bei allen Tricks, ich habe das irgendwie versucht, okay. Dann habe ich geglaubt, ich habe es verstanden, bin rausgegangen, wieder probiert, okay, nein, immer noch nicht. Weil ich habe auch, in meiner Gegend hat es natürlich keinen gegeben, der das besser kennt, hat das Video irgendwie gesagt, hey, du musst vielleicht so machen oder pass auf, bei dem Trick auf das aufpassen. Hat es ja nicht gegeben und YouTube und so war, YouTube war sehr klein, da hat es noch nichts Qualitatives gegeben, was das war. Also ein Nokia 3310 hatte keine Kamera, aber hätte es eine, dann wäre es diese Qualität gewesen. Und und das war so der Weg. Und dann habe ich einfach, für mich hat es nichts anderes gegeben als wie den Sport. Also jede freie Minute, wenn es das Wetter zulassen hat, irgendwie bin ich gesprungen. Und wenn es das Wetter nicht zulassen hat, dann bin ich im Regen gestanden und habe meine Sprünge so umgebaut, wie ich glaubt habe, dass in meiner Vorstellung das funktionieren kann. Und da, glaube ich, ist auch diese große Motivation in mir entstanden. Später ein guter Streckenbauer zu werden, weil ich schon echt einmal damit Zeit verbracht habe, okay, ich habe jetzt einen Sprung gebaut, eine Woche lang, und dann habe ich mir gedacht, so, heute das Leg ist komplett, heute mache ich jeden Trick, den ich mir nur vorstellen kann, und ich springe den Sprung, es funktioniert nicht, und denke mir, das gibt es nicht, so habe ich eine Woche verbracht, und jetzt darf ich noch eine Woche verbringen, das so hinzuändern, wie ich glaube, aber es wird immer noch funktionieren, und da habe ich mir geträumt, und mir gedacht, ach, so ein Bagger, so ein Löffelbagger, mit dem muss das doch möglich sein, dass man das genauso macht, wie es gehört und in der Vorstellung ist. Und dann kann man das sofort probieren, nach einer Stunde. Und dann kann man es ändern und dann braucht man wieder eine Stunde. Das war so meine Vorstellung. Und dass es dann irgendwann funktioniert hat, es war ein weiter Weg. Aber das war, glaube ich, die große Motivation dahinter.
Ja, aber auch Wahnsinn, weil das ist ja dann das Nächste, was du dir schon wieder selbst beigebracht hast, oder? Weil das konnte dir ja auch keiner sagen.
Nein, das habe ich mir auch selber beigebracht, weil dann, wo ich dann 20 war circa, war ich mit der HTL fertig, da habe ich Holztechnik gemacht im Süden von Wien. Und da war es dann so, da hat dann irgendein Freund für mich gesagt, hörst, schau her, wir haben da einen Löffelbagger um den stehen und ich würde eh gerne Dirtschams bauen, aber ich glaube, du kannst ja mit sowas umgehen, weil ich habe ja das Sägewerk. Ich so, ja, ich kann das. Hab's aber noch nie gemacht. Aber ich bin ja wirklich auf Geräte aufgewachsen, weil mein Vater war da auch ganz locker. Ich bin mit 7 in den Stapler gefahren. Also ich habe den mit 9 habe ich den LKW beladen. Wenn der Arbeiter gerade nicht da war, ist der schon vorher gekommen. Er so, ja, Clemens, ich hole da was an. Ich so, ja, ich weiß genau, was du brauchst. Und habe den ganzen LKW beladen. Es hat mir Spaß gemacht. Deswegen habe ich immer so ein Gefühl für das gehabt. Und dann habe ich mich auf den Bagger aufgesetzt. In ein paar Stunden habe ich halbwegs umgekehrt damit. Und dann habe ich gewusst, okay, da habe ich genau gesehen, ich kann es zwar noch nicht, aber das geht. Man kann das perfekt machen.
Ja, abgefahren. Also grandios. Also vor allen Dingen, was aus diesen, sage ich jetzt mal, Gabler, Stapler, Künsten eines 7-Jährigen jetzt daraus wurden und mit deinen Mountainbike-Skills ja auch, das ist schon, wenn man da zurückblickt, beachtlich, oder?
Ja, danke. Also bei Familienfesten werden natürlich immer gerne Geschichten auspackt, was der, wo ich da als 7-Jähriger oder als 10-Jähriger oder irgendwo eine Aktion hat gebracht habe, weil ich war halt auch immer, also ich würde jetzt vielleicht nicht sagen ein Getriebener, aber ich wollte immer draußen sein und irgendwas machen und die nächste Idee war immer parat. Von dem her ist uns da nie was ausgegangen an Ideen. Und ja.
Das heißt, dann war eigentlich jetzt mal so erstmal Dirtjumpen gesetzt. So, das heißt, du hast versucht, so die Trickmaschine zu werden, du hast wahrscheinlich von Contest zu Contest getingelt und dann kam aber irgendwann mal dieser Pop rüber Richtung Freeriden.
Ja, genau. Also es war so, da war Dirtjumping angesagt und da habe ich echt, also ich glaube, ich war da nicht so schlecht unterwegs, aber seinerzeit war halt gerade so Sam Pilgrim, Reynolds, die waren gerade in der Blüte, Söderström. Also da hat man schon einmal eingefällt auf deren Level, sage ich mal. Also das habe ich nicht geschafft. Also Backflip, Tailwave oder Frontflip, ich habe damals Frontflip 2011, Frontflip One Foot X gemacht, da habe ich keinen kennt, der es auch gemacht hat, aber wurscht, dann habe ich mir 2013 den Unterschenkel gebrochen, Schien- und Wadenbein durchbrochen, das war eigentlich mein einziger Knochenbruch bis dato, und da habe ich danach gesagt, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, die ich brauche, um das auszuheilen. Habe das damals zu meinen Sponsoren gesagt. Habe gesagt, hey, nächstes Jahr, keine Ahnung, was ich mache. Wenn es geht, dann fahre ich ein paar Shows. Aber ich glaube nicht, dass ich Wettbewerbe fahre. Ich will das ausheilen. Ich will wieder fit sein. Und da danach hat es mir dann nicht mehr so das innerliche Bedürfnis, im Slopestyle da als Double Backflip zu springen, war jetzt nicht mehr so stark. Aber es hat jetzt, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt da, also shredden wollte ich trotzdem genauso, aber es war nicht mehr so mein oberstes Wunschziel, dass ich bei Crank, bei Joyride gewinne oder so. Mhm. Ja. Und dann war es eh so, dass ich aber dann trotzdem beim Nine Nights damals mitgefahren bin. Da habe ich auch schon mitgebaut, dann bin ich wieder mitgefahren, auch eh in dem Jahr, wo ich mir das Bein gebrochen habe, das ging dann schon wieder. Und da habe ich dann immer mein Big Bike mitgebracht und dann bin ich drauf gekommen, hey, eigentlich, boah, das taugt mir, das ist geil, hey, weil da wo es mit dem Hartl aufhört, lustig zu sein, da beginnt es mit dem Big Bike erst, ja. Und dann habe ich da so ein bisschen Blut gelegt und dann war es im Jahr darauf, im 2016er Jahr, und wieder bei Nine Nights mit Sam Reynolds war ich eh schon sehr gut befreundet, wir waren eh schon Best Buddies durch Masters of Dirt und Co. Und dann haben wir da gemeinsam die Strecken gebaut und da war ich nur für Holz zuständig eigentlich. Dann ist der Baggerfahrer, hat nicht mehr keiner. Dann habe ich die letzten Tage auch einen Kurs overgeshaped und dann ist losgegangen und dann habe ich beim Big Bike relativ angeschrauft, den Highest Air gewonnen damals. Und dann sagt der Sam zu mir, erst eigentlich, wir verstehen uns ja so super und du bist mit alle Werkzeuge eigentlich, hast du ein gutes Gefühl dafür mit dem Bagger vor allem. Und am Big Bike bist du auch noch Shredder.
willst nicht zu mir mit nach Südafrika kommen zum Tagfest. Ich mache dort das Tagfest das erste Mal. Magst du mitkommen? Und ich so, ja, sicher, das klingt ja nur mehr geil. Machen wir. Und das war so dann mein Einstieg in das Big Bike-Thema.
Das war dann quasi, Sam war dann quasi der Türöffner für Fest-Series und eben Darkfest, dass du da quasi, also logischerweise wegen deinem Fahren schon auch, aber eben da so die Tür, quasi den Fuß in die Tür bekommen hast.
Ja, absolut. Also das ist so per Zufall eigentlich entstanden und mehr oder weniger ja, hat er mir da die Möglichkeit gegeben, dabei zu sein, und ich habe dann einfach, also ich war der Clemens und habe da mein Bestes gegeben und habe versucht, so gut ich kann, dass man die Strecke zu bauen, und danach habe ich natürlich am Bike, weil da war ich ein absoluter Nobody eigentlich, vor allem am Big Bike. Ich habe nicht einmal einen Gear-Sponsor gehabt, also ich habe einfach so, die kurze Hosen passt, okay, das Shirt passt, geht schon. Und habe da versucht, Gas zu geben, wie es nur geht, und wurde dann, und das war mich komplett überrascht, von den anderen Fahrern zum Dark King gewählt, also zum Best Rider of the Week. Und das habe ich überhaupt nicht gepackt, und mit dem habe ich gar nicht gerechnet, und das war echt, das war, und das war damals auch noch so, also das war so real, wie es nur sein kann. Wir waren da wirklich in Südafrika auf einer Farm im Nirgendwo. Die Handys haben nicht funktioniert, wir haben kein WLAN gehabt und die Hütte hat keinen festen Stromanstoß gehabt, sondern die hat zwei Solarpaneele am Dach gehabt und eine Autobatterie aus Speicher. Das war's. Und sonst haben wir nichts gemacht, außer Sprünge bauen, Big Air senden und grillen und Bläschen machen. Ja.
Also das war noch richtig ehrlich.
Ja, das war... Ehrlicher geht's gar nicht. Wir waren, die Crew war so klein, also man würde es heute nicht mehr so machen, weil man kann nicht 6 Wochen nicht erreichbar sein oder also wenig erreichbar. Es geht gar nicht mehr gescheit.
Ja, aber ich glaube, das war am Anfang ja auch der Charme, oder, von der Festserie, dass es tatsächlich so wild, so Riot und so nicht kommerziell war. Dass es natürlich wahrscheinlich auf Dauer nicht ganz zielführend ist, ja klar, so war es dann. Aber da war es halt, glaube ich, ja, was heißt, ich will niemandem unterstellen, dass es jetzt nicht mehr darum geht, sondern halt ums Fahren gegangen. Punkt.
Ja. Ja, jetzt ist es für uns, als die, was das Ganze machen, zum Beispiel das Tagfest, wir nehmen einfach mehr auf uns, sage ich mal, dass man da halt, okay, was können wir machen, dass eigentlich die Up-and-Comers oder einfach eine Plattform haben, wo die das richtig ausnutzen können, ja, also wo die sagen können, ich will, also jeder Fahrer kann sich entscheiden, will ich einfach schauen, dass ich die besten GoPro-Videos mache, dann ist es auch ein Zugang, oder will ich schauen, dass ich einfach die coolste Zeit am Bike habe und einfach alles beiseite liegen lasse, weil es sind eh Fotografen, da die drucken eh drauf, wenn ich springe. Ja. Und das Tagfest, da kommt zwar schon sehr viel raus, immer, sage ich mal, aber wenn du wirklich einmal dort bist, also da gibt's keinen Fotografen oder keinen Filmer oder irgendwas, der sagt, hörst jetzt vor, weil jetzt ist live, sondern es ist zu 100% vorherbestimmt. Das ist wirklich, wirklich der lockerste Ablauf, wie es nur geht. Die Gemeinschaftlichkeit ist ein Wahnsinn, auch mit den Mädels und so. Also das ist echt cool. Und geht schon, gehen wir fahren. Wann wird's fahren? Na, um die Uhrzeit war's cool. Na, geht schon, dann gehen wir da fahren.
Darkfest war ja heuer auch schon so die erste Duftmarke, wo du ja so was doch eher Ungewöhnliches rausgehauen hast, oder?
Also mit dem ganz langen Sprung jetzt da, oder? Ja, ja, ja. Also ich war ja eh immer schon, also Big Air war eh für mich immer das Coolste, was es gibt. Also, und vor allem in den letzten Jahren dann durch Darkfest habe ich dann auch verstanden, okay, da geht noch was, also da geht was, und ich wusste, okay, mit dem Big Bike geht da wirklich was, wenn es alles richtig eingestellt ist und du gut drauf bist und die Umgebung gut ist und so und du mit deinen besten Freunden bist, da fühlst du dich gut und da geht alles gut. Und dann war es eh schon so, dass ich ja nie, wie soll man sagen, wenn ich einen Sprung baue, bin ich gedanklich schon 1000 Mal drüber gesprungen. Mhm. Da habe ich so viel Zeit mit dem schon verbracht, da tue ich mir leichter, als wenn ich wohin komme und auf diesen fertigen Sprung sehe ich. Und dann so, na, spring drüber, so, hey, warte mal, ich muss mir den mal anschauen. Und dadurch war es eh schon immer so, dass ich gegen das Testen, da habe ich jetzt nicht so die große Scheue, wenn ich das selber gebaut habe.
Ja.
Und beim Darkfest, also wo wir den 90-Footer, also den jetzt da eher kürzeren,
den kleinen,
wo wir den gebaut haben, war es dann auch so, dass ich gesagt habe, ich habe den jetzt eigentlich die letzten 5 Tage da jetzt da umgebaut. Ich spiele es, ich springe den heute, ich springe im Test, ich habe mich erstes drüber. Und der Sam und der Nico sind eben gestanden, okay, passt. Weil die haben sich da nicht danach gefühlt. Und beim 100, dann haben wir heuer gesagt, hey, was machen wir Neues? Und dann habe ich gesagt, schau her, Sam, bei dem 90-Footer ist es so, dass wir dort in einem Tal, gibt es einen brutalen Unterschied vom Speed her zwischen morgen und abends. Weil, und das Phänomen ist aber überall gleich, aber dort ein bisschen durch diese Topografie verstärkt, morgens ist die Luft feucht und also kühler und dadurch feuchter und dadurch schwerer, also du hast mehr Luftwiderstand.
Mhm.
Macht jetzt keinen Unterschied bei 35 km/h, also normalen Trail, merkst jetzt noch nicht so einen Unterschied, aber bei Darkfest-Sprüngen, wo es so zwischen 60 und 70 km/h haben wir drauf, da merkst du den Unterschied schon und den merkst du dann, dass du halt, weiß nicht, 5 Meter kürzer oder 5 Meter weiter springst, also wirklich 5. Und dann war es so, das heißt, am Morgens ist zusätzlich zu der dicken Luft, bewegt sich die ganze Luftmasse so langsam den Berg hoch.
Das nimmst du
gegen den Fahrer. Genau, nimmst du, wenn du herumstehst, nicht wirklich wahr, aber wenn du fährst, merkst du einfach die dicke Luft mit dem leichten Gegenwind. Du bist einfach langsamer. Und oben ist das absolute Gegenteil, ein Phänomen, die Luft kühlt ab, ist komplett eher trocken vom Tag. Und die Luftmassen kommen vom Berg so runter, weil sie alles abkühlt.
Mhm.
Und dadurch bist du wirklich schneller. Wirklich schneller. Und dadurch musst du in der Früh Vollgas geben, vom Schwung her, und abends musst du bremsen. Auf der gleichen Strecke.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, hörst eigentlich, wir könnten ja bei dem 90-Footer, wenn man da die Bremsen offen lässt, dann springen wir ja 6, 7, 8 Meter locker weiter. So, dann habe ich gesagt, hörst, machen wir heuer, das Neiche, was wir machen, ist, wir bauen einfach einen 7, 8, 9, 10 Meter längeren Sprung daneben hier aufs gleiche Landing. Und da sagt, ja, das machen wir. Das ist eine super Idee. Das machen wir. Und gesagt, getan, dann haben wir halt überlegt, okay, also da ist schon Überlegung dabei und ich habe überlegt, okay, wie viel weiter können wir da safe springen, dass der Open-Speed gut passt grundsätzlich. Und dann haben wir aber einen komplett neuen In-Run bauen müssen, haben wir dann gesehen, okay, Winkel, brauchen wir einen neuen In-Run, neues Gap davor, alles neu. Aber wenn das alles passt, dann sollte man abends einfach Vollgas geben und dann passt es. Und dann bauen wir einen 110er. Und
wenigstens musst du immer noch selber lachen.
Ja. Das, ich sage immer, du hast alles richtig gemacht, wenn du der Kreation anschaust und lachen musst, weil es so arg ist.
Ja.
genau. Und ich habe den Absprung gebaut und habe mir da wirklich Zeit genommen, weil ich mir dachte, okay, bei 110 oder 33 Meter, die Konsequenzen sind so hoch, das muss perfekt passen. Also immer noch der Absprung, der darf keinen Fehler haben, der darf keinen Kick geben, dass du quasi eine Vorderlage kriegst im Flug. Der darf nicht zu viel Druck am Vorderrad haben, dass die aufstellt. Das muss wirklich neutral sein. Und dann habe ich mir da echt 3 Tage, glaube ich, Zeit genommen. Also irgendwann habe ich sogar mal gesagt, am Samstag schleicht sich alle da. Lasst es mir alleine, ich will mir da Zeit nehmen. Man kennt es vielleicht, wenn man so alleine, ohne Zeitdruck herumarbeitet, dann ist man so im Flow drinnen und da stört dich keiner und das ist angenehm. Und dann haben wir den gebaut und haben wir nachher für gut befunden, optisch. Und dann war aber ich irgendwie in so einem Status und gesagt, ich will nicht Testspringen. Jeder, der was will oder jeder, was danach fühlt, der kriegt die Testing-Glory. Und dann war natürlich, wenn du beim Tagfest, also ein Konglomerat an Geistesgestörten, sage ich mal, ist ja wirklich so. Und dann ist der Tom Eisner und die Eckenbogen und der BNW und die zwei haben sich nicht einigen können, wer am zuerst springt. Und es war also mit null Vorbereitung. Und nachher haben sie Stein, Schere, Papier. Ja, der Gewinner, der vom ersten Springer. Und das war dann der Eis-Date. Eis ist einfach ohne Nachdenken, aber ja, geht schon, passt schon. Die vertrauen uns halt oder mir als Streckenbauer schon so blind da. Sag ich, erst, das darfst du mir nicht immer so vertrauen, das müsstest du schon einmal abwägen, gell? Hm. Aber wurscht, drüber, Vollgas, der Eis-Date ist da drüber genagelt. Heißt, ich habe sowas, wenn du sowas zum ersten Mal siehst, wenn du unten stehst in dem Abstandsbereich, das ist, also jeden da draußen eine Empfehlung, einmal noch einen Südafrika-Urlaub zu machen und dann vielleicht dort vorbeischauen, das muss man mal gesehen haben in Person, das ist wirklich...
Das glaube ich sofort, allein schon, wie du vorher gesagt hast, ihr habt wahrscheinlich ja dann auch Absprunggeschwindigkeiten von 60 bis 70 km/h. Also ich möchte auch jetzt hier nicht zur Empfehlung aufrufen, aber wenn man einfach mal so 60 km/h eine Passstraße, eine Teerstraße runterfährt, das ist schon schnell. Und ja, dann weißt du aber noch, dann sollst du jetzt noch abspringen. Hat was.
Ja, ja. Nein, das hat schon was. Und da muss man ja natürlich an das Ganze herangeführt werden, sage ich mal. Das muss man sich aufbauen. Und ich glaube auch, dass Big Air Rider seine tendenziell, oder man sieht es ja bei der Rampage, tendenziell ein bisschen älter, weil da halt einfach die Erfahrung halt wirklich was ausmacht. Hm. Weil du musst ja da schätzen und sagen, okay, heute nicht.
Ja, absolut. Ich meine, du hast es jetzt selber gesagt, die ganzen Verrückten und Geisteskranken, die dann da drüber springen wollen, ich glaube, das attestiert man dir ja auch oft genug. Das klingt aber jetzt alles gar nicht so geisteskrank, sondern ja wirklich durchdacht, kalkuliert und wirklich abgewogen. Das macht es nicht zwingend sicherer, aber zumindest das, was du tun kannst für die Thematik Sicherheit, das machst du.
Ja, ja, genau. Und das ist auch, also das ist, also es gibt so bei Rampage jetzt, da habe ich auch immer viel, wirklich viel über das nachgedacht und warum halt Rampage schon, also ich würde jetzt gar nicht einmal sagen, es ist schon gefährlicher, ja, schon, aber wir kommen dann wahrscheinlich noch zu dem Thema an, ich würde gar nicht zu viel vorgreifen, aber bei Rampage, du baust dir die Line selber und du entscheidest selber, was du baust, ja. Also ich hätte mir dort eine Line runterbauen können, die zu 1 Million% da oben vor auch mit dem Wind, wo ich aber zu 1 Million% irgendwo zwischen Platz 15 und 18 bin, ja. Und das war halt nicht mein Anspruch. Und beim Darkfest, was das halt eher sicher macht, sage ich mal, ist das, dass wir halt einfach 25 Tonnen Bagger haben und wir dort einen Landehügel hinbauen, also den verfehlst du nicht, also das geht gar nicht.
Das ist halt ein Einfamilienhaus.
Ja, naja, und mehr. Und das heißt, und auch quasi meine jahrelange Erfahrung, ich schreibe mir bei jedem einzelnen Baustelle, was ich habe, habe ich mein Holybook und dann schreibe ich eine Winkel, Höhe, Länge, indirekte Höhe, indirekte Länge. Also ich schreibe da wirklich alles auf und auch Notizen, wie hat das funktioniert, wie viel Höhenunterschied war die Anfahrt, lauter so Sachen. Und da habe ich jetzt eine Sammlung, wo ich ganz genau weiß, okay, den Winkel brauche ich bei einem Sprung, der so ist, den Winkel brauchen wir so. Also das weiß ich am Detail genau. Und das habe ich schon beim Darkfest quasi erst teilweise erprobt und teilweise auch erfolgreich umgesetzt. Und dadurch haben wir mittlerweile eine Strecke. Also ich glaube, beim letzten Darkfest ist gar nichts passiert. Und wenn es, glaube ich, wir waren 30 Fahrer und innen vielleicht war ein Schlüsselbeinbruch, wann überhaupt, ich glaube, es ist gar nichts passiert.
Und ja, das wollte ich sagen, das ist schon erstaunlich eigentlich auch, oder? Du gehst so als Otto normaler Mountainbiker auf den Trail fahren und brichst dir beide Arme so gefühlt und da guckst du den Jungs zu, ich meine, klar, machten alles nicht erst seit gestern, und trotzdem geht das auch immer alles irgendwie ganz gut aus. Mhm. Also immer ist relativ. Ne? Immer ist
relativ, aber sagen wir so, wenn du bei so einem Sprung den Sweet Spot triffst, auch wenn du stürzt, dann landest du trotzdem dort, wo der Winkel am idealsten ist und wo du viel Landung noch vor dir hast. Das heißt, wenn du da jetzt da stürzt und rutscht und rollst, passiert das alles in dem idealen Winkel. So, wenn du am Trail stürzt, bei einem Sprung, du triffst die Landung nicht, du landest direkt im Flat.
Ja, du liegst direkt im Gemüse.
Du liegst oder im Gemüse oder sonst wo. Ja. Das heißt, oder im Baum oder im Stein. Und nichts von den ganzen Dingen haben wir dort. Das heißt, am Trail, du kannst eigentlich nur fast nur verlieren, auch wenn es ein kleines, außer du rutscht bei einer Kurve aus, das ist meistens okay. Aber wenn du über den Lenker gehst am Trail, da, das tut weh. Das tut wirklich weh. Und bei uns, ich meine, okay, wir sind da geübt und meistens, du siehst es kommen, hast ein bisschen Zeit zum Vorbereiten und so, aber du bist in dem guten Landewinkel und das macht einen Unterschied.
Ja. Jetzt hast du es selber schon angeschnitten, Rampage. Ich glaube, wir müssen Richtung Rampage kommen, weil du hast das Gefühl auch, dass fast das ganze Jahr eh schon in Utah verbracht. Mit allein schon Vorbereitung und. Ich meine, jetzt haben wir schon gelernt, gefühlt als 16-Jähriger hattest du schon den Gedanken im Kopf, Rampage muss irgendwann sein. So, und witzigerweise ist ja gefühlt, je älter du wurdest, je näher kamst du diesem Ziel und so, je älter du wirst, desto mehr steigt deine Karriere auch so ein bisschen nach oben. Mit jetzt eben Rampage.
Ja, ja. Ja, das sind interessante Sachen, die du da erwähnst. Da kann man natürlich überall wirklich viel dazu erzählen. Das erste war das, also die erste Motivation von mir war eigentlich die, ich wollte immer in diesem Terrain ein Video machen. Also ich habe immer nur gesehen, das muss so geil sein. Alle sagen, das ist so geil, dort zu graben, zu bauen und das ist so viel möglich. Und dann verstehst du erst, warum Freeriden dort geboren wurde. Also man versteht es wirklich erst, wenn man mal dort war. Weil, wo ich das erste Mal für einen Simon Gottsieck bei der Rampage gebaut habe, das war 2019, da habe ich es irgendwo schon auch verstanden, aber es war noch nicht so richtig greifbar, also wie dann später. Und da habe ich dann zumindest verstanden, wie baut man dort, wie geht das her? Und da habe ich dann auch verstanden, okay, das ist wirklich einzigartig, weil den Fels, was du hast, wenn er rot ist, ist er meistens einfach in so wie so dünne Schichtplatten und die kriegst du mit der Pickachse oder mit dem Pickel oder wie sagt man auf Hochdeutsch, also bei uns sagt man der Krampen.
Ja, mit dem Pickel. Mit dem
Pickel. Die kriegst du so leicht aus, dann hast du so perfekte Platten zum Schlichten und da kannst du wirklich leicht so Wände aufbauen und dazwischen hast du einfach die perfekte Erde. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es ist dort so. Und du arbeitest einfach mit der Schwerkraft, also von oben nach unten. Du baust so schnell dort, das gibt es nirgends. Und nachher braucht es gefühlt draufspucken und das wird fest.
Okay.
Außer du kommst auf den weißen Fels, da geht gar nichts.
Gar nichts.
Aber wirklich, wirklich nichts. Also da brauchst du einen 10 Kilo Vorschlaghammer und mit dem gibst du Vollgas und dann bewegst du, da musst du auch so, okay, 10 cm brauche ich und dann reicht's und die schaffst irgendwie noch Stunden, aber ja, und dann habe ich versucht, schon über die letzten Jahre immer wieder meine Sponsoren zu verkaufen, hey, ich brauche für euch wirklich viel Geld, weil ich will da ein Projekt in Utah machen und das wird super, ich werde sehen, wir machen da wirklich was Cooles und überhaupt, das wird meine Eintrittskarten in die Rampage aus Zuckerl drauf, weil der erste Grund ist das Video. Naja, wie viel brauchst du? Und dann, okay, man nicht so viel geht nicht. Ich habe das 2 Jahre hintereinander versucht, habe das Budget nicht zusammengebracht und nicht bestätigt gekriegt, weil zu viert nach Utah als Europäer, du brauchst da Geld. Also, ja. Also so, da bist du irgendwo so bei fast 20.000 Euro. Also wenn du alles mit zusammenrechnest, mit dem musst du schon rechnen, wenn du einen Filmer noch bezahlen musst und einen Fotografen noch, also da kommt schon echt was zusammen. Und dann im Frühjahr diesen Jahres haben mich die Russos dann angerufen und gesagt, Herst, wir würden gern unseren Februar planen, fahren wir her, Jutta, wie schaut's aus? Und ich so, weißt was, fuck it, ich nehme mehr Sport das und wir machen das. Und dann haben wir, das war der Start vom Ministerprojekt.
Du hast es selbst bezahlt?
Nein, zum Teil.
Nicht zum Teil, okay.
Ich habe schon, also das ist natürlich für mich auch schwer zum sagen, weil ich habe schon auch, manche Firmen sind da irrsinnig super, die haben, innerhalb von dem auf eine E-Mail per WhatsApp geantwortet, ja, sind wir dabei mit so und so viel, und andere sind ein bisschen träger und andere haben mit nichts hergegeben. Ja, wenn wir, wie auch immer die Gründe sind, dann haben wir das durchgezogen und dann haben wir halt beim Traum herumwandern und Location scouten, bei dem Trip, den habe ich den Ministerjob gesehen. Und das war aber so, das kennt sicher jeder, der Mountainbike fährt, wenn du mit dem Auto fährst und du schaust so durch die Gegend und du siehst irgendwo eine Geometrie, wo du denkst, das wird gehen, aber nur in meiner Vorstellung, weil das ist jetzt 100 Meter hoch, aber so, es wird zusammenpassen.
Ja.
Und so war das mit dem Minister auch, gell? Und ich habe mir gedacht, so, das schaut perfekt aus, warum hat das noch keiner gebaut, habe ich mir gedacht, von der Weiden, gell? Weil es war direkt in der Straße, es ist direkt in der Straße, du siehst
okay.
Die Straße aus. Und wie wir dann hinkommen sind, habe ich dann gewusst, warum das noch keiner gebaut hat, weil das abartig groß ist. Und dann habe ich ausgemessen, dann habe ich mein Lasertool ausgepackt, habe ich es ausgemessen, habe mir das alles aufgeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, in der Theorie geht's. Und von den Abmessungen mehr so da gehen. Und was mir dann wirklich quasi die Sicherheit gegeben hat, war, dass der Landhügel riesig geworden ist. Der war wie beim Tagfest und noch größer als wie beim Tagfest eigentlich. Also habe ich gewusst, beim Tagfest haben wir die größten Landungen überhaupt. Beim Minister habe ich es auch, der geht. Und dann haben wir das Ding gebaut und nachher noch 3 Tage, wo man gedacht hat, wow, jetzt ist Point of No Return, vor allem meiner Crew kann ich das nicht antun. Wir ziehen das durch. Und dann war es so, dann war Wintereinbruch im Februar, Schneesturm. Haben wir gesehen, dass kommen wird. Haben wir gesagt, okay, passt, jetzt filmen wir. Beim Schneesturm bauen wir wieder und danach filmen wir wieder. Und dann haben wir schon die Hälfte des Videos gehabt, super Grenz. Und an dem Tag habe ich gesagt, okay, wo ich den Minister springen wollte, habe ich gesagt, ich wärme auf dem Ding auf und nachher gehen wir zum Minister um. Und dort bin ich dann gestürzt und habe die Gehirnerschütterung mir zugezogen. Und dann war natürlich Abbruch, weil, also, ja, es gibt eine Gehirnerschütterung so, da sage ich einmal, okay, Kopf weh, und es gibt eine Gehirnerschütterung so. Da kannst du nicht mehr rauffahren, das weißt du auch selber. Das, du weißt selber ausheilen.
Das ist der Sturz, wo du im Clip auch liegen bleibst, oder?
Ja, genau. Das ist der. Da haben wir sonst nichts da, also wirklich war eine Gehirnerschütterung. Aber wie wir mittlerweile alle Bescheid wissen, ist das, muss man da echt aufpassen und muss sich die Zeit nehmen, den wichtigsten Muskel des Körpers ordentlich ausheilen zu lassen. Und dann ist es nämlich kein Problem. Gesagt, getan, wir sind heimgeflogen, haben das abgebrochen. Dann war es natürlich so, ich war eh schon quasi beim Budget tief im Minus sozusagen. Und ich wusste, jetzt muss ich dann noch einmal hin. Da haben wir gesagt, okay, zu den Russen, gesagt, okay, braucht euch nicht mehr blockieren, weil ich kann mir das auch wirklich nicht mehr leisten. Das ist ja und da muss ich in die Hände spucken und das selber machen irgendwie. Weil grundsätzlich war alles gebaut, also es hat nichts mehr gefehlt. Und dann war es so, dann war es März und ich wusste, okay, im April fliege ich zum Tagfest, das müsste eigentlich mit der Regeneration super ausgehen. Dann habe ich mir gedacht, okay, Tagfest, da fühle ich mich gut, da bin ich wieder auf meiner Höchstform, das passt, das ist eine gute Umgebung, Südafrika, super, tolle Leute. Und fette Sprünge, bestes Warm-up für den Minister. Warm-up nämlich.
Warm-up, ja.
Ja. Und dann habe ich den Filmer gesagt im März schon, erst da, den Slot im Mai, den hältst du frei, ich habe schon bucht. Habe aber nicht bucht, weil ich mich nicht traut habe. Dann habe ich 5 Tage vorher bucht, weil ich wollte es echt absagen. Ich habe gesagt, nein, ich glaube, das, ich will nicht nochmal so stürzen, wurscht. Dann habe ich gesagt, nein, die Rechnung ist offen, das Projekt muss fertig gemacht werden. Dann sind wir noch einmal hin und dann, das war in 4 Tagen, haben wir eigentlich das halbe Video noch einmal dort gefilmt, weil es war so perfekt alles, es hat so gut funktioniert. Das Wetter war auf unserer Seite. Wir haben jeden Tag von 7 in der Früh bis um 11 am Vormittag gefilmt, danach war es zu heiß und danach war es zu windig. Aber Vormittag war jeden Tag perfekt und die Gegend ist einfach, was Sonnenauf- und Untergang betrifft, das ist absolut der Oberhammer. Also generell landschaftlich großer Fan. Und das war dann wirklich, also wir haben dort schon das Video fast fertig geschnitten gehabt. Weil wir jeden Tag, nachdem wir fertig waren, waren mit Filmen um 11 und je 4 Stunden Filmen am Tag, bei der Dimension, mehr geht nicht. Und dann haben wir den restlichen Tag damit verbracht, Film schneiden, Musik schauen, ob das eh passt, noch schauen kreativ und so. Ja, und dann war das Projekt im Kasten.
Wahnsinn. Und war das auch so gedacht als quasi Rampage-Bewerbung oder wie muss man sich das vorstellen? Ruft dich von der Rampage dann jemand an und sagt, hey, wir haben dich gesehen, klingt gut, oder heißt es davor auch schon, hey, schickt uns was, wenn ihr gefühlt mitmachen wollt?
Na, es ist, du hast es ja schon richtig erahnt, es ist so, dass also jeder, der in die Rampage kommen möchte, müsste diesen Weg gehen. Also du nimmst einmal Kontakt auf mit dem Veranstalter von Rampage und sagst einmal so, hey, mich gibt's, dass du mich gleich mal auf deinem Radar hast, ich will bei Rampage zukünftig mitmachen. Und dann sage ich mir, dann bist du wahrscheinlich einmal, du bist schon einmal in einem Level, wo es das einmal erreichbar ist, sage ich einmal. Mhm. Also mit 14 hätte ich das noch nicht hingeschrieben, aber nachher geht's schon. Dann wirst du früh genug dann kontaktiert, dann hast du so im Februar, weiß nicht, wann es war eigentlich, schreibt dir dann so eine E-Mail und da sind halt so 40 so Fahrer drinnen, da kennst du mal die halben Namen von New World Disorder, mhm, und dann hast du, ja, Rampage wird heuer wieder stattfinden, hast Interesse mitzumachen, schreibst bitte einfach nur mit einem Ja zurück, mehr oder weniger, okay, wo weitere kommt. Und dann schreibt er da wieder zu gegebenen Zeitpunkt und sagt, ja, dann bitte schickst uns so eine Bewerbung mit deinen besten 2 Videos, die zeigen, dass du das kannst, dort zu fahren. Und dann werden sie das die Judges anschauen und dann schicken sie wieder einen Termin aus und sagen, zu diesem Datum kriegt sie bekannt gegeben, ob sie dabei seid oder nicht.
Okay.
Und klar ist, das Ministerprojekt war natürlich, ich wollte das immer machen dort, aber schon auch gedacht als Bewerbungsvideo. Und wie das Ding fertig war, habe ich mir gedacht, so, und das Video, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht.
Wenn es das nicht wird, dann nie.
Dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich gesagt, okay, wenn es das nicht wird, dann ist es halt nicht für mich, dann ist es halt so. Auch wurscht. War mir natürlich nicht wurscht. Und dann auf dem Tag, also ich habe das Datum erkannt, wo das bekannt gegeben worden ist. Also ich war ein ganzes Häuschen, war aber gerade bei Nines im Greenhill Bikepark zum Streckenbau für das Event. Und ich habe mich überhaupt nicht mehr konzentrieren können. Und dann haben wir Bescheid gekriegt und da war mein Freund der Justin dort und dann haben wir gesagt, so aus, Werkzeuge in die Ecken geschmissen und Bier aufgemacht.
Ja, aber zu Recht. Zu Recht. Das heißt, da kam dann endlich das Go, dass du sozusagen das dritte Mal zur Rampage darfst, aber nicht zum Buddeln, sondern zum auch wirklich Fahren.
Ja, ganz genau. Ja, ganz genau, ja. Mhm.
Vorfreude, Bammel, was, wie ist es? Wie ist die Mischung?
Naja, die Gefühlsmischung im letzten Jahr war überhaupt der Wahnsinn, ja, weil zwischenzeitlich denkst du aufs Hinschmeißen und dann denkst, bist du wieder, also in so einer Euphorie und einem Glücksgefühl und einer Happiness. Aber da war es dann ehrlich so, da war einfach nur, dass man, weißt, so ein bisschen lost vor die Schulter gefallen, weil jetzt schon, ich habe da echt investiert und Zeit und Geld und hab dran geglaubt und alles. Und das war dann einfach wirklich nur mehr eine Freude, das war wirklich eine Freude, weil es ja dann, das war so irgendwo Mitte, Ende Juli und da war es dann so, okay, na, jetzt kann ich das einmal ein paar Tage genießen und dann muss ich mir anfangen, aber ins Organisieren.
Ja.
Weil wir brauchen Custom Bikes, wir brauchen Custom Kit, was natürlich, was der wie ein kleiner Bub noch, boah, endlich ein Custom Bike, das ist ja so geil. Und alle bekannt geben, alle Sponsoren muss bekannt geben sofort, dass sie die darauf einstellen können, dass die auch Zeit haben. Und aber alles natürlich mit großer Freude, ne?
Ja. Und du sagst es, ich glaube, das Organisatorische im Vorfeld ist dann gar nicht so klein, weil natürlich, jetzt liegt sofort auf der Hand, du brauchst eine Dick-Crew, irgendjemand, der für dich schaufelt, du nimmst wahrscheinlich selber einen Fotografen mit, aber eben, du musst dem Bikesponsor auf jeden Fall mal Bescheid sagen, dass ich, man sagt, hey, ich brauche 1, 2, 3 Bikes, weil in case of, ich brauche irgendwie vielleicht einen Ersatz oder sonstiges. Jetzt, wie du noch sagst, Custom, Klamotten etc. muss ja dann alles stimmen. Da kannst du ja dann nicht mehr so mit deiner zusammensortierten Short, sage ich mal, ankommen. So, das ging dann los. Und wie ist es dann mit der Rampage-Site? Hängst du dann den ganzen Tag schon auf Google und scoutest quasi schon davor den Hang? Oder nein, man kommt an, schaut hoch und sagt, aha, da sollen wir runter.
Es war so, der Veranstalter hat uns Bescheid gegeben, dass es die gleiche Site sein wird wie im vergangenen Jahr. Und da war ich ja dort und habe für den Simon Gotze gebaut. Das heißt auch, also trotz, dass ich jetzt ein Rampage-Rookie war, habe ich jetzt schon den Berg ein bisschen gekannt. Ich habe jetzt da gewusst, okay, ich kenne den Berg, ich weiß, wie man Newton baut, habe ein Video gemacht. Von dem her weiß ich, wie gehe ich da wirklich an das heran in einer gewissen Zeit, was zu bauen, was ich gut springen kann. Und dann war es so, dass ich jetzt da nicht, Entschuldigung, habe ich kurz den Faden verloren, dann war es so, dass ich jetzt da nicht da ewig auf Google Maps meine Zeit verbracht habe, sondern weil es so viel organisatorisch zum Tun war und dann wollte ich Training und das und das und das und das. Dann habe ich eigentlich erst so in der Woche davor mir gedacht, eigentlich, warte mal, ich schaue mal den Replay an vom letzten Jahr und dann kann ich mir den ganzen im Replay einmal schauen, Woche, weil ich schon gewusst, wer kommt nicht. Dann habe ich gewusst, hey, passt, da kann ich nicht fahren, weil da fährt der, da kann ich nicht fahren, da fährt der. Warte mal, da ging es, aber das taugt mir vom Style her nicht so. So, okay, die Hälfte vom, die Ecke vom Berg fällt weg. Dann habe ich mir gedacht, okay, da, boah, nein, der Brad Reader kommt nicht, aber den sein Line, nein, das, also wenn die Leute haben die Line von dem im Kopf, was der gemacht hat, das, nein, das ist nicht meins und das schaffe ich nicht so gut wie er, das, nein. Dann haben wir gedacht, na warte mal, der Dylan Stark kommt nicht, aber der obere Teil, der gefällt mir irgendwie gut. Wenn wir den verbessern und ausbauen, dann war der obere Teil einmal cool. Dann haben wir gedacht, was mache ich unten? Dann haben wir gedacht, na, vom Remy Morton, das von seinem Videoprojekt, das wäre ja auch frei. Und wir haben gedacht, ach, da ist dann noch wieder nichts Gescheites. Na ja, wurscht. Dann haben wir den Replay angeschaut und gedacht, hörst, ich könnte dieses Ding überspringen. Dieses Pad von Gottsieck. Da muss ich aber noch schauen, ob die Landung da unten steil genug ist und da muss ich mit meinem Lasermessgerät ausmessen, ob das von der Dimension her irgendwie machbar ist. Na, und dann sind wir dort hingekommen auf dem ersten Tag von der Rampage, der Day Zero, ist der, wo du ein Riders Meeting hast. Das dauert ungefähr eine Stunde. Da sagt der Todd so die üblichen Dinge, lalala, gefreut sich, cool, dass alle da sind, lalala. Aufregendes Fahrerfeld und so weiter und so fort. Danach sagt er, hey, schaut her, Burschen, wir sind da nicht die Polizei und niemandem gehört der Berg. Bitte redet miteinander, macht euch das aus. Wenn ihr zusammenhöft, schafft ihr mehr und so weiter und so fort, aber es ist alles bei euch. Und dann sagt er, geht schon, jetzt dürft ihr aufgefahren und heute am Day Zero darf nicht gegraben werden, nur geschaut. Und da habe ich dann alles kontrolliert, was in meiner Vorstellung halt so drinnen ist. Und dann habe ich gesagt so, puh, also das alles passt. Canyon Gap, haben wir gedacht, okay, Darkfest ist noch mal 10 Meter länger, ist kein Problem. Obwohl, das Canyon Gap ist schon arg, weil das hat im Prinzip keine Landung. Also das ist der Landehügel, der ist in einem, auf einem Flowtrail größer. Und dann haben wir gedacht, okay, der Double Drop, also der Sprung, der, wo ich das überspringe, haben wir gedacht, ja, wenn wir die Landung weit genug aufziehen, geht es schon, aber boah, da ist halt überhaupt kein Raum für Fehler, weil die Landung macht dann gleich einen leichten Knick und wird es flach und so weiter und so fort. Aber ich habe mir dann irgendwie so, da war ein gescheiter Drop, war schon cool und mir macht das ja auch Spaß. Und dann sind wir halt bei dem Gameplan halt dann auch geblieben und haben das durchgezogen und haben wirklich viel Arbeit gehabt. Also wir sind gerade noch so ausgekommen mit der Arbeit. Und im oberen Bereich, das habe ich eh an so einem Instagram-Posting einmal, habe ich länger beschrieben, die Schwierigkeit von diesem Hipsprung da eben. Also das haben wir echt gebraucht bis am letzten Tag, bis das wirklich gut funktioniert hat.
Und auch vom Trainingsvolumen her, also ich habe praktisch null Training gehabt. Quasi, wenn du im Vorjahr schon da warst, dann hast du ja schon das vom Vorhinein gewusst, okay, das funktioniert, das geht so, das speichert man irgendwie an. Und dann brauchst du es nur leicht verändern oder nicht. Ich habe absolut null Training gehabt. Dann ist am Donnerstag und am Mittwoch davor war so windig, dass ich überhaupt nicht vorgegangen ist. Dann bin ich, wenn wir jetzt den Run von oben nach unten gehen, ja, wo ich am meisten Training gehabt habe, mit Abstand am meisten, war der fette Drop und das war um 7 Uhr früh am Finaltag, bin ich den 6-mal hintereinander runtergehupft und das Canyon Gap auch. Das war das meiste Training, was ich gehabt habe auf der ganzen Line. Und das wenigste habe ich gehabt, den Start bis zu dem Battleship bin ich überhaupt nicht einmal gefahren. Das bin ich im Finale das erste Mal gefahren.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, dann das Gap vom Battleship-Absprung da an, seitlich ans Battleship dran.
Aber das ist eh, ganz ehrlich, das most underrated Ding überhaupt, weil du hattest ja gefühlt rechts so eine Locke zum Fels und links vielleicht zwei Locken in Richtung
Abgrund. Ja, ja, aber das war, also in meiner Vorstellung war es nur so, na, das mache ich und das geht, das weiß ich. Und ich habe viel größere Sorge um andere Dinge gehabt, deswegen habe ich das gar nicht an mich heranlassen. Aber das Ding bin ich einmal gesprungen im Training, am Vorabend. Am Vortag um 7 in der Früh, weil da war es kein Wind gegangen, sonst ist der Wind gegangen. Den nächsten Drop, der quasi sehr ähnlich ist zu dem, wo der Emil gehabt hat, der was so abhängigen Absprung gehabt hat, den bin ich ein einziges Mal gehupft, weil es ist danach der Wind gegangen, es ist nicht gegangen, weil der war, man hat das nicht gesehen, aber der war fast 7-8 Meter, kurzes, ganz kurzes Landing, dann in der Shoot, also ganz loose, dann habe ich so leicht antriften müssen, dass ich den Busch nicht erwische und nachher in das Ding und dann mit Vollspeed zur Hip über den Roller drüber und bei dem Roller habe ich schon 4 Meter davor abheben müssen, dass ich mich so umlegen kann, dass ich die Richtungsänderung mache. Und das bin ich in der Tat in diesem Zusammenhang, also bin ich zum ersten Mal im Finallauf 1 gefahren.
Also ich dachte schon, dass man wahrscheinlich Dinge aneinander linkt, dass man eben granular Dinge angeht und dann zusammenpackt, aber nicht in seinem ersten Finallauf.
Ja, das war halt irgendwo die Kombination aus, okay, ich habe mir da was vorgenommen, nicht wenig, auf leider Wind, aber wirklich nur auf die 2 Tage, wo du eigentlich das meiste Training machen würdest, weil das die 2 Tage vor dem Finale, du hast meistens alles gebaut und du hast Zeit, da habe ich, ja. Und halt technisch schwierig halt auch noch, weil ich mir dachte, okay, was kann ich machen, was passt zu mir, was macht mir halt Spaß und worauf bin ich dann stolz halt auch. Und das war halt genau der Run. Also mir hat der Run echt Spaß gemacht, so wie er war und die Line, dass das so ist. Aber halt in Kombination mit dem wenigen Training und dann, okay, du bist live auf TV und in diese 8 Minuten, was du zur Verfügung kriegst, da fährst du und danach ist ein DNS. Und das hast du halt bei einem Festseries halt nicht, weil da fährst du, wenn du dich gut fühlst.
Ja.
Vor einer ganzen Woche. Und das macht den Unterschied. Das ist halt einfach die Schwierigkeit von der Rampage. Also andere Leute machen es halt anders. Wie der BNW, der hat zum Beispiel einfach fast zu 100% die Line vom Gottsack vom voriges Jahr genommen, die eigentlich ich mit Margin und Simon gebaut haben. Und der hat sich auch einen neuen Absprung gebaut und das war es. Ja. Also der hat natürlich schon am Montag und am Dienstag da vor dem Finale viel Zeit gehabt zum Trainieren und hat das ein bisschen mehr fahren können. Ich würde überhaupt nicht irgendeine Leistung schmälern oder so, aber einfach nur, der hat da eine andere Herangehensweise gehabt und das Glück gehabt, dass da eine fertige Line da war, die perfekt funktioniert hat.
Ja, aber das war ja bei dir nichts. Du wolltest es ja wirklich so unique, wie es geht. Ich meine, klar, Canyon Gap ist da, ne?
So. Canyon Gap ist da, genau. So. Das war so ein Punkt, wo man dachte, okay, da muss ich nicht eine ganze Line neu bauen. Canyon Gap ist da. Der nächste Sprung, der war vom letzten Jahr, da habe ich gebaut, also mitgebaut. Und den Rest haben wir gedacht, okay, ich will schon mir macht ja Spaß, busy zu sein und ich will da schon echt was machen und das soll ja passen.
Und dann Run 1.
Ja, und dann Run 1 und genau wie ich, also der Morgen vom Rampage, der war ja Bilderbuch, also der war windstill, ich hab sogar gut geschlafen, ich habe gut geschlafen vor dem Rampage-Finale. Das musst du einmal schaffen.
Aber ja, das klingt schon generell so, als dass du durchwegs der eher cold-blooded Typ bist.
Naja, das ist jahrelanges Training, dass du dich selber so konditionierst, dass die gewisse Dinge kalt lassen und dass du dem gar keine Beachtung gibst und dass du 100% fokussierst. Also ich kriege regelmäßig eine am Deckel, weil ich nicht einmal mitkriege, dass mein Freund mit mir geredet hat, wenn die im gleichen Raum ist, weil ich mich so stark auf eine Sache konzentriert, dass ich das nicht mitkriege.
Ja, schön Tunnel.
Es ist nicht einmal nur das Handy, sondern was anderes auch. aber ich habe dann schon genau gewusst, okay, jetzt habe ich 2 Wochen lang jeden Tag 4 Bier getrunken am Abend. Warum soll ich es jetzt vor dem Rampage-Abend anders machen? Jetzt mache ich das genau gleich, weil ich habe jeden Tag super geschlafen, weil erledigt war sowieso. Warum soll ich
sympathisch.
Warum soll ich jetzt keine Bier trinken, weil habe ich ja jeden Tag so gemacht. Gesagt, getan, ich habe geschlafen wie ein Baby und bin um 5 in der Früh aufgestanden, musst um 5 Uhr früh aufstehen, weil du musst schon um 6 Uhr bei der Rampage dort im Gelände sein, dass du früh genug mit dem Auto reinfahren kannst, weil da so viele Zuschauer auch hinwollen, dass du halt um 6:30 drinnen bist, dass du am Punkt 7, da ist so kurz vorm Hellwerden, fertig angezogen, gefrühstückt, aufkoffiniert und so weiter bist. Und dass du halt dann eine Viertelstunde später bei dem, was du noch trainieren willst, umstehst. Ja. Und das war dann eh der Fall. Ich bin super konditioniert, aufkoffiniert, wach, gut drauf, nichts hat mir weh da. Die Oberschenkel haben nicht einmal brennt. Bin ich bei dem, wir haben Minister 2.0 genannt, oben gestanden und haben mir gedacht, weil ich bin ja mir davor nicht einmal gesprungen. Ich bin diesen Bubble-Top nicht gesprungen, vor dem Finaltag 7.15 Uhr. So, jetzt bin ich da oben gestanden und gesagt, so, du Sau, jetzt gehörst mir. Jetzt gehörst mir. Ich hab das visualisiert, ich bin ja da eigentlich schon 1000 Mal drüber gesprungen. Und ich hab genau gewusst, wie der Schwung ist. Ich hab genau gewusst, passt, da stelle ich mich hin, da drehe ich 3 Mal rein und dann passt es. Und ich bin einmal aufs Pad gekupft und beim zweiten Mal bin ich über das Ding drüber gekupft. Und der zweite Sprung um 7.15 Uhr war genau das. Und der hat, ich bin 1 Millimeter genau am Sweet Spot gelandet. Und ich hab mich so gefreut, es war so geil und die Zuschauer waren schon da, die sind alle schon auf die Hände gestanden und ich so, ja, so geil. Da haben sie nämlich schon geredet, nein, der Job funktioniert nicht, das geht nicht und so weiter und so fort. Und der war 13,5 Meter bis zum Sweet Spot vertikal gemessen. Also der war echt eine Nummer. Und dann sagen die Burschen so, ja, passt, jetzt hast du den. Geht schon, gehen wir auf, springen wir oben den Job. Und ich so, nein, ich springe den jetzt da 5 Mal und ich würde es kennen, gebe danach auch gleich linken, weil es war noch so ein Fragezeichen, wie schaut es mit dem Speed aus ins Canyon Gap nach dem Job, weil wir haben gewusst, der Gotzek muss einmal bremsen, wenn er von seinem Job kommt. Der Bienve muss mehr bremsen, weil der kommt vor einem Step-Down, dann nimmst du mehr Schwung mit in das Ding. Ich komme von dem Riesending noch schneller, haben alle gesagt. Und ich gesagt, nein, stimmt nicht, weil ich springe zwar weiter runter, aber wenn du früher landest, landen die sanfter und die nehmen dann schon wieder mehr Schwung mit und man kann da oben eh nicht bremsen auf diesem Pad. Du kannst erst nachher bremsen. Ich habe genau gewusst, okay, 2 Mal auf die Hinterbremsen tippen, passt perfekt, dann bin ich übers Canyon Gap drüber. Und genau so ist es dann gegangen. Ich bin dann 4 Mal, glaube ich, noch den Drop mit der Lincoln Canyon Gap gekupft.
Ja, stand da schon der Bergkopf, oder?
Ja. Nein, das war, also der, also das Glücksgefühl und auch dieses, du hast lange wo drauf hingearbeitet und das hat sich ausgezahlt, das ist ein Wahnsinn. Also, es ist mir echt jetzt aufgefallen im letzten Jahr, wenn du wirklich viel gibst und dran glaubst und immer weitermachst und dich von deinem fest geglaubten da nicht abbringen lässt, dann, das ist die Belohnung, ist ein Wahnsinn. Und dann habe ich das gelinkt, bin das Kennengeben angekupft, dann habe ich den nächsten Sprung, da habe ich auch noch mal eine bremsen müssen, das war ein Wahnsinn. Aber wurscht, das war dann überhaupt keine Sorge mehr für mich. Ist auch noch, und dann haben die Zuschauer schon gejubelt, und das war eh schon ein Wahnsinn, und ich habe mich dann so gut gefühlt. Dann habe ich gesagt, geht schon, halbe Stunde haben wir noch bis zum Riders Meeting, jetzt gehen wir auf, springen oben noch ein bisschen und schauen uns das an. Dann habe ich aber oben diesen Drop nicht hupfen können, weil da so ein Aufwind war durch die Thermik von der Sonne, der war nur da oben. Mhm. Und habe ich gesagt, geht schon, spring nur einmal über die Hüb drüber, das hilft jetzt eh nichts mehr, muss jetzt noch einfach im Finale direkt.
Wird schon werden.
Und dann habe ich nur leider einen Fehler gemacht, also leider so ein Trailbau-Fehler, würde ich sagen jetzt einmal. Vor dem fetten Drop habe ich so einen Mini-Double gehabt. Und ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, ich sollte da einfach nur einen Roller bauen, dass ich mich vor dem Sprung davor auf null zusammenbremsen kann, und dann, um gleich wieder aufzumachen und dann quasi so einen Markierpunkt habe, so okay, da bin ich null, dann dreimal treten, dann passt's. Mhm. Aber weil die Zeit einfach nicht ausgereicht hat, weil wir so viel gebaut haben, jetzt ist das nicht gegangen. Und ich habe mir gedacht, das schaffe ich schon mit meinem Fahrkönnen das Gleiche aus. Aber das, was ich nicht gerechnet habe, war, was dann alles dazukommt, wenn du einen Rampage-Run machst, live auf TV. Ich bin mir jetzt nicht vorgekommen, als hätte es mit den Nerven nicht gepackt, aber du fährst einfach im Gorilla-Mode. Du bist 5% aggressiver und wow, die Menge tobt. Und das habe ich halt leider unterschätzt. Und das waren halt echt die 5%, was du da halt schneller fährst, aber die Landung ist halt so steil, dass wenn du halt 5% schneller fährst, liegst du halt 5 Meter weiter unten. Da war die Landung nicht mehr steil und ich habe genau gewusst, wie ich weggesprungen bin im Finallauf 2 bei dem Drop. Das da hältst du nicht mehr. Ich bin gleich, man hört es auf der GoPro. Fuck.
Ich wollte gerade sagen, in deinem POV-Run hört man es ja tatsächlich relativ schnell nach dem Take-off direkt fuck, fuck.
Ja, weil du siehst, erst, wo du hinspringst, nachdem du über die Kante draußen bist. Das heißt, ich bin über die Kante, habe genau gesehen, dass nach 20 Jahren mit dem Sport du spürst, ganz genau da landest. Und ich habe genau gewusst, okay, jetzt das da halte ich nicht. Jetzt ist nur mehr Survival-Mode. Jetzt muss ich mich anhalten, was geht auf dem Rad, dass ich auf keinen Fall runterkomme von dem Rad. Und danach muss ich schauen, dass ich rutsche und ruhe und sonst nichts anderes mache. So war das.
Dann Einschlag,
ja. Ja, und dann, weißt du, da bist du in der Waschmaschine, also da einfach alles festhalten und warten, bis vorbei ist, mehr oder weniger, das ist das Feeling. Und dann bin ich gelegen und war bei Bewusstsein und habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich mal kurz atmen, das kennt ja jeder, wenn du dich richtig einbaust, dann musst du mal so 4-5 Atemzüge machen und dann kennst du dich wieder aus. Dann habe mir gedacht, so, eigentlich, die Schulter tut mir schon weh, aber da haben wir gedacht, sonst geht es eigentlich. Aber dann die Sanis haben mich nicht aufstehen lassen, weil die natürlich alles durchprobieren wollten. Und die waren aber, muss man wirklich sagen, absolut top. Also bei dem Event ist alles top, top, top organisiert. Da wirklich mangelt es an nichts. Und die haben echt einen mega Job gemacht und haben mich da abgetastet und haben gesagt, wir nehmen die Brille runter, wir nehmen den Helm runter und geht's mit dem Kopf und wie heißt denn und welches Datum haben wir heute und spürst die Zeche und die Füße und so, ja, hörst jetzt da, ich kenne mich schon aus. Und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich einfach mich so geärgert, weil das war eigentlich gut geübt, aber ja, jetzt mittlerweile habe ich reflektiert und weiß eh, wo der Fehler liegt und
ich will da jetzt auch um Gottes Willen kein Salz in die Wunde streuen, aber wie hart geht man dann mit sich selber ins Gericht? Hadert man viel, kaut immer noch den Flatspin aus Run 1 durch oder dann eben die 5% zu viel Gorilla? Oder sagt man irgendwann, Herr Clemens, überreiß einmal, was da gerade wirklich passiert ist, um dann zu sagen, war schon auch geil.
Ja, das ist... Ja, der Flatspin aus Run 1, das ist mit dem zu begründen, dass ich bin da absolut so, also jetzt nicht siegessicher, aber so, ich habe mich einfach gut gefühlt, habe mich richtig gefreut, das habe ich auch noch selten gehabt, ich habe mich einfach gefreut auf meinen ersten Rampage-Run, weil ich habe mich gefühlt, als hätte ich meine Hausaufgaben gemacht und alles, was dazu braucht, ich habe das gemacht. Aber wenn das Training wenig war, habe ich gewusst, das passt und ich nehme das Bike und will zum Start gehen und sehe, das ist hin. Und ich denke mir, das gibt's nicht. Jetzt da war es, das war emotional einer der ärgsten Momente, weil ich mir echt dachte, jetzt habe ich das ganze Jahr noch länger auf das hingearbeitet und jetzt da kann ich nicht einmal einen Run machen. Das war so mein Feeling. Dann habe ich versucht, mit Hand- und Fußzeichen denen Rusos zu sagen, hörst du, ich möchte mir mein Ersatzbike bringen. Jetzt hast du aber nur 8 Minuten, wo du starten kannst. Also ich sage ganz klar, gib mir klar, das ist das Reglement, wie auch immer, mit Livestreaming-Kombination. Du hast ein 8-Minuten-Fenster wegen Wind, wegen Kloge, wegen der Mama noch schnell SMS schicken, keine Ahnung. Aber dann startest du und es gibt keine anderen, also hinten noch Reihung. Also du kannst nicht sagen, hörst du, ich kann gerade nicht, weil...
Sollen erst die zwei anderen, dann komme ich.
Ja, genau. Das gibt's nicht bei Rampage. Dann hast du ein DNS, Did Not Start. Und das ist bei mir alles in dieser Millisekunde so tschack. Und man dachte, aus der Traum. Und dann haben es die Rusos aber irgendwie gecheckt, was ich will von einer, sind weggesprintet, aber wenn du halt da aufsprintest, was der da geht so auf, das 8 Minuten sind dann nix. Und genau, dann ist irgendwie mein Bike dahergekommen und das ist aber dann jetzt die letzten 4 Tage herumgelehnt, mehr oder weniger, und dadurch haben die Einstellungen nicht passt, was das so der Luftdruck in der Gabel, im Dämpfer, im Reifen, das war einfach nicht das Gleiche mehr. Habe ich sofort gemerkt, wie ich mich draufgesetzt habe, und mir gedacht, okay, wurscht, geht schon irgendwie. Und dann war es halt so, dass ich bei der Hip-Turten, der Speed ist so brutal gewesen, dass da komplettes G-Out herrscht, also in die Kurven eine, um auf gerade stehen, weil dann kommt so eine Kompression in dem Absprung, das ist sowas, da kannst du nicht mehr korrigieren, es gibt es selten wo, aber vielleicht hier und da erlebt man das wo in einem Bikepark, was der gibt, fast wo oben gibt es so eine Senke und da gibt es so eine Kompression, du kannst nicht mehr korrigieren und das war dort auch so. Das heißt, ich hab nicht mehr nachkorrigieren können, habe gewusst, okay, ich fahre jetzt 5 cm zu weit rechts auf den Absprung auf und trage den Flatspin da jetzt raus, aber der ist zu hoch im Landing, habe ich sofort gespielt. Nicht nur mehr darauf gewartet, bis das Landing kommt, vielleicht wie von was Positivem überrascht und setzt den eine und dann so fuhr der Raffen rein und habe gedacht, ach, da bin ich jetzt gleich gestanden und habe mich einfach nur geärgert und gedacht, das gibt's nicht, dass jetzt nach dem Ganzen, was man da jetzt alles investiert hat, wegen sowas jetzt, das jetzt nicht geht, aber ist so, man dachte, wurscht, jetzt gehen wir rauf.
Einer geht ja noch.
Einer geht noch, richten das Rall her und dann schaffen wir das schon. Und das hat mich schon ein bisschen aus dem Konzept gebracht, muss ich ehrlich sagen. Muss ich ehrlich zugeben.
Jetzt ist es ja so, dass du ja tatsächlich, ich glaube, dein Vater war mit dabei.
Ja.
Ich glaube, deine Freundin war auch mit dabei. Was tust du denen denn an?
Bist deppert. Das habe ich erst im Nachhinein mitbekommen. Also mein Dad, der war dann eh recht cool und lässig und der hat mir direkt noch einen Cratch. Weißt du, wir haben so ein Game immer, wir klopfen uns so irrsinnig, weißt du, wir machen so einen Handshake, also so, tschak, dann ziehen wir sie so her. Und dann gibt es den fessersten Klopfer am Rücken, der überhaupt noch geht. So, wer hält mir aus?
Ja.
Und er macht das nach dem Crash und gibt mir eine auf die Schulter. Und ich so, da gibt es eine lustige Bilderserie. Ich so, boah, nicht auf die Schulter. Nein, aber ich habe das im Nachhinein mitgekriegt, dass wirklich, wirklich, wirklich viele Leute dazu geschaut haben aus Österreich, die ich kenne oder auch nicht kenne. Und es ist wirklich viel. Also das Herz einmal kurz stehen geblieben, weil sie haben gesagt, man hat einfach nicht gewusst, was los ist für 3 oder 4 Minuten und das ist eine Ewigkeit. Und ja, also ich habe da echt viel einen Orgenschock verpasst.
Du hast dann Abbitte geleistet, hoffe ich, bei allen. Also wahrscheinlich war jeder froh, dass es dann letzten Endes so glimpflich ausgegangen ist. Aber man macht da schon einiges mit dir wahrscheinlich.
Ja, absolut, ja. Also meine Freundin, die war fertig. Die war wirklich fertig. Die hat sich nachher schlafen gelegt am Nähen auf die Nacht. Sie ist fertig. Und wir haben uns natürlich nicht ganz gleich schlafen gelegt.
Das glaube ich. Wie war dann die Zeit nach Rampage? Klar, jetzt nochmal wahrscheinlich zum Doc mit der Schulter, aber kann jetzt jeder was von Clemens brauchen? Ist jetzt Caudela in aller Munde? Ist jetzt der Stolz Österreichs? Oder wie stelle ich mir das jetzt gerade im, mit aller Liebe, Dorf vor?
Ja. Naja, also so weit muss man am Boden bleiben. Also ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht so wie bei einem richtig bekannten Sportler oder an was weiß ich was.
es ist die Leute, die ich kenne, was die mit die reden mich an und da reden wir drüber und klar, jetzt da die Zeitungen, die im Vorhinein berichtet haben, die werden jetzt im Nachhinein berichten, wie es mir gegangen ist, dass die Leute es auch wissen. Und klar, überall, wo ich im Dorf hingehe, letztens bin ich ins Gym gegangen. Wir haben gleich eins in Unterstingenbrunn, haben ein Gym, 100 Meter von mir. Bin ich aufgegangen, normal brauche ich da 3 Minuten und da habe ich 3/4 Stunde aufgebracht, weil ich drei verschiedene Leute aufgehalten worden bin. Ich, aber keiner ist unter 70, gell? Die haben sich das alle im Livestream angeschaut und da bin ich jetzt so leicht so verblüfft, so, also was du hast das im Livestream angeschaut, ja, na sicher, ich habe ja am Tablet, also mit 72, ich habe ja am Tablet gleich nachher YouTube, habe ich mir gleich angeschaut, Russo Brothers, alle Videos habe ich mir angeschaut, das ist ja Wahnsinn, ich habe sie da alles gebaut, das ist ja Wahnsinn. Und die Leute haben sich dann wirklich auch, mittlerweile haben wir auch 70-Jährige und 75-Jährige Tablets und Co. und schauen YouTube und die Leute haben sich dann echt alles angeschaut und meine Oma war auch ganz lustig, weil die tut so gern kochen und sie kocht so gern für mich und das ist dann so, sie ruft immer, wenn von dir Freunde da sind, kein Problem, die sollen mitkommen. Das heißt, 4 Rampage-Fahrer oder 5 waren bei meiner Oma schon zum Mittag am Tisch.
Das war's. Da hätte ich gerne ein Foto davon.
Ja.
Diese Bande Halbverrückter mit der Oma am Tisch.
Genau. Also es war der Brandog schon da, es war der BN schon da, es war der Adolf schon da. Also es waren schon vielleicht irgendwie gerade nicht. Es waren wirklich schon viel meiner Oma zum Mittag und das erzählt auch immer. Sie ist immer, na, ich habe eine internationale Küche bei mir.
Ja, sehr schön, sensationell. Clemens, was sind jetzt die Pläne? Ist jetzt alles erledigt? Nein, 24 Redemption?
Naja, alles erledigt. Ich bin eigentlich ein Mensch, ich meine, ich habe immer so meine großen Pläne, so Richtpläne nur, weil im Detail habe ich nie die Pläne eigentlich so genau. Und ich habe mir keinen Plan gemacht, was mache ich jetzt dann mit Rampage danach, aber es muss Redemption sein. Ich muss über die Ziellinie. Ich will jetzt nicht nur für einen Crash bekannt sein.
Ja.
wenn ich die Möglichkeit wieder kriege, werde ich sie wahrnehmen und werde da alles dran setzen. Und ich bin aber generell nicht der Typ, der, auch wenn ich jetzt sagen würde, ich fahre jetzt nichts mehr mit, ich würde mit dem Sport, glaube ich, auch nicht aufhören, weil ich kenne nichts anderes, mir macht Spaß und mir tut nichts weh. Ich habe kein Kreuzweh, ich habe kein Knieweh, ich habe kein Handgelenksweh, nichts. Jetzt muss ich blöderweise meine Schulter richten, weil ich habe eine sogenannte AC-Gelenkssprengung. Das ist, wenn das Schlüsselbein so raussteht, Grad 3, das heißt, 2 Bänder sind ab, aber ich habe das Glück, dass mein Onkel, der ist absoluter Vollblutsportler, Athlet und Ironman-Weltmeisterbestreiter und unglaublich guter Chirurg, in Österreich sehr bekannter Chirurg und dadurch, der hat gleich so, naja, erst ich habe da auf Live auf TV, habe ich schon eine Ferndiagnose gemacht, habe ich gesehen, ein klassisches Tossi 3, haben wir gleich, da habe ich gleich meinen Freund angerufen, der macht da eine Arthroskopie bei dir. Da gehst du in der Früh hin und auf Nacht heim und in 3 Wochen, nein, da war nicht 3 Wochen bei dir. In 10 Tagen kannst du schon wieder eigentlich relativ normal dich bewegen und dann passt es schon.
Aber ganz ehrlich, es ist doch völlig logisch. Wie sollte dein Weg auch anders sein, oder? Chirurg, Holz, Dreckhügel beim Nachbarn, es ist ja alles in der Familie da, Motocross-Maschinen, das ist ja, es funktioniert, es läuft bei dir.
So habe ich das eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt wirklich. Ja.
Es ergibt also, einen Kreis.
Es ergibt eigentlich einen Kreis, ja. Nein, es ist wirklich so. Und eigentlich haben wir drüber nachgedacht, außer nur das rausgekommen dabei.
Clemens, ich will auch sagen, auf gar keinen Fall aufhören. Unbedingt auf Redemption pochen. Vielleicht nicht zwingend Podium oder Spital. Und wenn, dann nimm Podium. Und geh auf jeden Fall weiter deinen Weg. Und es war grandios, sich mit dir zu unterhalten für diese Einblicke und auch, glaube ich, dieses Weltbild von, das sind einfach nur Verrückte. schon so ein bisschen zurechtrücken, weil du klingst zumindest für mich durchwegs aufgeräumt und gar nicht so verrückt.
Danke, danke. Ja, ich möchte Ihnen ganz kurz anmerken, also ich habe gemerkt, wie ich die Ministerpremiere gemacht habe, da habe ich auch ganz kurz entschieden, Feste gehören gefeiert, nach dem Aufwand machen wir Videopremiere im Trail Center Mauerbach in Wien da. Und dann habe ich ganz, kann man gedacht, ich nehme so 4-5 Bilder mit, da erkläre ich nachher noch was dazu. Und die Leute sind hinten noch drinnen gesessen, wie ich erklärt habe, wie das hergegangen ist, aus Österreich in Utah da ein Video zu drehen. Die haben so, boah, das ist ein Wahnsinn, kannst du nicht einen Vortrag machen? Das ist so interessant. Und dann ist mir eingefallen, passt, ich mache einen Vortrag über das ganze Jahr jetzt da, also der, na, sagen wir so, der Weg zur Rampage aus Weinviertler. Und dann mache ich als allererstes jetzt in meiner Ortschaft Ende des Monats, Anfang Dezember. Und in weiterer Folge werde ich dann wahrscheinlich auch in einem Trail Center machen und Co. So ein bisschen, also mein Hintergedanke ist halt ein bisschen der, ich will jungen Burschen die Motivation geben, so, hey, es ist möglich. Also du kannst auch aus Weinviertler zu Rampage. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber grundsätzlich ist es möglich. Und das Zweite, was ich beleuchten möchte, ist, ich möchte nächstes Jahr Kids-Coaching machen und auch ein Summercamp, weil wir haben ja diesen tollen Spot, wo wir Selfmade gedreht haben. Mhm. Und da ist noch viel, viel Platz. Und dann haben wir gedacht, okay, naja, bauen kann ich eh. Wissen, wie man raufhört, tut ja auch. Man dachte, eigentlich sowas wie ein Summercamp, das gibt es bei uns jetzt eh nicht so viel. Man dachte, eigentlich könnte man da was Cooles organisieren. Also das habe ich auch vor, nächstes Jahr noch zu machen. Ja. Also da wird es über den Winter jetzt News geben. Und
da war ja auch, glaube ich, Backyard Battle schon drauf, Backyard oder? Backyard Battle
war auch, genau. Ja. Und da möchte ich noch ein bisschen mehr Gas geben, weil, warum nicht?
Das heißt, ich glaube, ich kann jedem den Instagram-Kanal vom Clemens wärmstens ans Herz legen, weil spätestens da kriegt ihr dann die News, wo ihr neue Vortragsredner C-Dog live sehen könnt und wo es vielleicht ein Sommercamp 24 gibt.
Ganz genau, ganz genau.
Wunderbar. Clemens, ich kann keinen entlassen ohne die Frage, wenn du einen Trail empfehlen müsstest oder ein Gebiet. Ich weiß, ich sehe schon, wie die Augen verdreht werden. Was würdest du sagen? Oder einigen wir uns einfach auf Utah?
Naja, das ist wirklich schwer. Also das ist wirklich schwer, weil so off-season-mäßig habe ich einfach wirklich Spaß am Trail fahren und was denn man will, auch nicht. Also ich liebe es schon Big Air, aber was denn nur Big Air, das ist einfach, das ist too much. Was denn, da musst du jedes Mal die vom Aufstehweg konzentrieren und Co. und machen immer einfach nur locker fahren und einen Spaß haben und danach ein Bier mit seinen Homies trinken. Ich gebe, also den einen Trail, ich kann ihm wirklich nicht empfehlen, ich kann das nicht. Ich kann nur so ein paar Gebiete empfehlen, wo ich wirklich viel Spaß gehabt habe. Ja. Ich habe viel Spaß gehabt mit Freeride Madeira. Das war eine wahnsinnige coole Erfahrung für mich, war ich schon zweimal dort. Habe aus meinen eigenen Taschen gezahlt, habe gesagt, das ist einfach Urlaub für mich, es ist lustig. In der Stellenbosch-Region, also rund ums Darkfest, gibt es eine Mörder-Community. Also in Stellenbosch gibt es 6 Bike-Shops. Ja, und in einen verkaufen sie Track, im anderen Specialized, im anderen das, im anderen das. Also leider kein Propane. Die haben echt tolle Trails und wirklich tolle Leute dort. Ja, ja, in Südafrika gibt es viele arme Leute auch, aber teilweise wird, glaube ich, sich bemüht, immer ein bisschen da was zu tun. Also es gibt schon was, aber ja, man kann halt auch nicht gleich. Und Utah ist auch eine Erfahrung für sich. Also da gibt es auch wirklich coole, leichte Trails und auch dort, wenn du in der Wüste bist, da versteht man, warum alle sagen, in Amerika ist die Freiheit. Ja, weil du fährst dort in diese Halbwüste, niemand hindert dich daran, dass du da schaufelst oder irgendwas machst. Du kannst machen, was du willst. Du siehst Patronenhülsen am Dummeling, klar ist Amerika. Du siehst Bierdosen hier und da am Dummeling. Es sind einfach coole Leute. Das zahlt sich alles aus. Also zur richtigen Zeit, wo was los ist, da hinzufahren, zahlt sich aus.
Wunderbar. Wird genau so auf die Bucketlist notiert und mitgenommen. Clemens, in diesem Sinn, thank you for riding. Vielen Dank, bleib wie du bist und schau, dass deine Schulter gesund wird. Danke, dass du heute da warst.
Danke, danke, danke für die Gelegenheit und es hat mich sehr gefreut, war echt ein cooles Gespräch.
Kurz vor Ende dieser Folge müssen wir dann natürlich jetzt sagen, so ein ganz schnelles Streiflicht durch Clemens Anfänge war es nicht. Trotzdem wahnsinnig spannend und die Rampage-Einblicke, die Darkfest-Einblicke sind so gesehen unbezahlbar. Ich glaube, ihr haltet euch alle mal fest, dass ihr den Instagram-Account von Clemens checkt aufgrund seiner Vorträge, vielleicht Summer Camp 2024, wie es mit der Rampage so weitergeht. Wir Piefkes drücken natürlich auch hier dem Österreicher die Daumen, dass es vielleicht dann ein bisschen klappt und dass es nicht Pokal oder Spital heißt. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, checkt einfach mal nochmal den Instagram-Kanal von Thank You for Riding, dass ihr da auch nichts verpasst und dann kennt ihr den Spaß ja. Podcast bewerten, weitergeben, kommentieren. Auf wen habt ihr 2024 Bock? Eine Folge steht zwar in diesem Jahr noch aus, aber wen sollen wir machen? Was sollen wir machen? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst mal ein Like da und so weiter und so fort. Deuter Homepage nicht vergessen, falls ihr noch einen Rucksack, einen Schlafsack, Hüftgurt, was auch immer braucht, da wird euch geholfen. Und ansonsten bleibt mir gesund, wir sehen uns auf dem Trail und ich verbleib wie immer.
Thank you for riding, riding. Thank you for riding, 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 riding.